Rebecca und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe immer sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Das ist mittlerweile ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit geworden, natürlich auch mit Performance-Elementen. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort hast du auch die Möglichkeit, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dich für meine Arbeit interessierst, als Sopranistin, als Podcasterin, als Autorin und was ich sonst so mache. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Was mir immer ein großes Anliegen ist, und ich stelle auch immer wieder fest, dass sowohl quasi die Kolleginnen aus unserer neuen Musikbubble ganz happy sind und sagen, ach, jetzt habe ich die Person mal besser oder anders kennengelernt. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass ich HörerInnen habe, die gar nicht aus unserer neuen Musikszene sind und die tatsächlich über diesen, ich nenne es mal so ein bisschen diesen menschlichen Zugang, tatsächlich dann mir auch schon geschrieben haben, du, jetzt habe ich mir doch mal ein Konzert von dem Komponisten XY angehört. Also von daher bestärkt mich das immer wieder, hier weiterzumachen, weil es mir ja auch so wichtig ist, diese großartige Musik, die wir machen, die sich ja auch so genial entfaltet hat. Also die ist ja auch sehr, sehr vielseitig geworden, die den Menschen nahe zu bringen und dass wir eben nicht in der Bubble sind oder dass wir nicht in irgendeinem Elfenbeinturm hocken und so weiter und so fort. Also von daher freue ich mich sehr. Ich bin immer glücklich, wenn ihr mir schreibt. Und ich erhalte auch zahlreiche E-Mails oder über Messenger. Und das tut mir immer wieder gut. Also wie gesagt, auch an den Punkten, wo ich manchmal denke, ach, mache ich das jetzt hier überhaupt weiter? Genau. Und dann ist es so, ich bin glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ja, auch da immer wieder mein Hinweis, schaut euch diese Zeitung an. Sie ist wirklich sehr wichtig, sehr informativ. Ihr seid über alles, was sich so in Deutschland tut, was aufgeführt wird, was aber auch musikpolitisch passiert, wirklich sehr, sehr gut informiert. Also meine wärmste Empfehlung, die NMZ. In der heutigen Folge spreche ich mit Arnold Jakobshagen, Autor, Musikwissenschaftler, Professor. Er lehrt an der Musikhochschule in Köln. Und Arnold hat ein neues, großartiges, sehr fundiertes Buch über Maria Callas geschrieben. Natürlich in diesem Jahr auch ganz passend zum 100. Geburtstag von Maria Callas. Dieser 100. Geburtstag ist tatsächlich heute und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, doch ganz spontan eine Geburtstagsfolge für Maria Callas zu machen. Ich habe das Gespräch mit Arnold Jakobshagen sehr genossen. Also er ist da wirklich sehr informiert. Es ist sehr, sehr fundiert. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es uns auch gelungen, ja, diese Person fühlbar zu machen, Maria Callas, wie es so war in der Zeit, als sie gelebt hat, was ihre Herausforderungen waren, was auch Veränderungen in den Musikbetrieb gebracht hat. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, was wäre mit einer Maria Callas heutzutage? Ja, also nun dieses Interview mit Arnold Jakobshagen über sein neues Buch über Maria Callas. Und ihr findet dann natürlich auch alle Informationen zu ihm und zu dem Buch in den Shownotes. Vielleicht ist das ja auch noch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Und ja, es geht dort eben auch um den Mythos Maria Callas. Ein wenig werdet ihr jetzt in diesem Interview erfahren. Hier also das Gespräch mit Arnold Jakobshagen. Hallo lieber Arnold Jakobshagen. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Willkommen.
Ja, vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Genau, wir sind jetzt hier in der schönen Musikhochschule in Köln, aber in einem Trakt, den ich tatsächlich noch gar nicht kannte. Und wir sagen das für den Fall, falls es irgendwie lustige Geräusche geben sollte aus diesem Gebäude. Aber ich habe was Neues von Köln kennengelernt.
Ja, die Situation an der Kölner Musikhochschule ist ja sehr lebendig und wir haben jetzt einen großen Neubau vor der Nase, der bald in einigen Jahren fertig sein wird und im Moment ist so ein bisschen ein kleiner Verschiebebahnhof.
Genau. Ich möchte als erstes von dir wissen, wie du zur Musik überhaupt gekommen bist oder falls du auch einen Bezug zur neuen Musik hast. Das interessiert mich natürlich auch, aber Musik im Allgemeinen ist auch ganz wunderbar.
Naja, gut, ich komme aus einer musikalischen Familie. Ich hatte schon in der Schule viel Musik gemacht, Instrumente gespielt, gesungen, Musikleistungskurs gehabt. Und gerade in dieser Phase, schon in der Schule, hatte ich eigentlich stärkere Berührungspunkte mit der neuen Musik als vielleicht heute, weil man ja dann doch im Laufe einer beruflichen Entwicklung sich immer mehr mit bestimmten Sachen schwerpunktmäßig beschäftigt. Und das ist in meinem Fall im Moment doch mehr die Oper und auch die Oper eher des 18. und 19. Jahrhunderts als die neue Musik.
Und du hast mir schon verraten, du hast ja selber auch Musik gemacht und gesungen sogar, oder?
Das auch. Ich hatte das Glück, beispielsweise in Wien bei Otto Edelmann zu singen und auch an anderen Orten unterschiedliche Gesangslehrer zu haben, aber letztlich war mein Lebenslauf zu unstet, um dieses zu stark zu verfolgen. Und andere Sachen waren mir auch einfach wichtiger als der Gesang. Deswegen ist es doch eher bei einer Liebhaberei geblieben.
Aber so ist ja trotzdem die Faszination, sage ich, für Stimme und Oper entstanden, weil sehr viele ja deiner Werke, Veröffentlichungen haben ja damit zu tun, oder?
Genau, also natürlich, die Stimme ist mir vertraut und deswegen bin ich auch natürlich mit der Oper sehr vertraut, was natürlich auch eine persönliche Leidenschaft und Faszination seit der Kindheit ist, die ich dann zum Beruf gemacht habe, aber eben nicht in der praktischen künstlerischen Tätigkeit, sondern in der Musikwissenschaft.
Genau, und wir wollen ja heute über Maria Callas sprechen, unter anderem, weil es ja ein neues Buch von dir über sie gibt. Wie ist es dazu gekommen? Also was fasziniert dich an Maria Callas? Und seit wann ist das so?
Ja, ihre Stimme ist natürlich völlig einzigartig. Und ich bin aber nicht jetzt ein typischer Maria Callas-Fan, sondern betrachte das natürlich mit der gebotenen kritischen Distanz. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von Kindesbeinen auf fasziniert war und nur Maria Callas-Platten gehört hätte, sondern vor allem auch über die Beschäftigung mit der italienischen Oper des frühen 19. Jahrhunderts, die ja ein Kernbestandteil ihres Repertoires bildet. Und auch schon, ich habe beispielsweise eine Magisterarbeit über Luigi Cherubini, einen damals noch ziemlich unbekannten Komponisten, geschrieben. Und Maria Callas hat natürlich seine wichtigste Oper, die Medea, aufgeführt. Das heißt schon, und wenn man Medea hört, dann denkt man sofort an Callas. Das heißt, viele dieser Partien, die sie gesungen hat, kannte ich aus der Beschäftigung mit der Operngeschichte sehr gut. Und da war sie natürlich völlig klar die Nummer eins. Und die Aufnahmen, die sie in einigen dieser Rollen gemacht hat, sind halt einfach unübertroffen. Das heißt, da kommt man um Maria Callas nicht herum. Und das hat mich fasziniert. Aber ich war jetzt nie ein ausgesprochener Callas-Fan.
Interessant. Bei mir ist tatsächlich umgekehrt, dass ich wirklich, glaube ich, mit so 15 habe ich alles, was es damals so gab, rauf und runter. Das waren aber noch die Platten, die noch nicht, oder CDs, die noch nicht so überarbeitet waren. Und das war ganz großartig.
Das ist ja toll. Du bist ja auch Sängerin geworden.
Das stimmt.
Genau. Das heißt, wenn ich jetzt mal den Spieß umdrehen darf und vielleicht dir eine Frage stellen darf. Das heißt, hat Maria Callas und dieses relativ frühe Erlebnis, Maria Callas rauf und runter zu hören, dich beeinflusst in deiner Entscheidung, Sängerin zu werden, oder ist es schon vorher gefallen, diese Entscheidung?
Also ich glaube, die Entscheidung ist schon vorher gefallen, weil ich habe halt immer gern gesungen. Ich war dann in einem sehr guten Chor. Also ich bin ja in Franken groß geworden und ich wäre gerne in den Winsbacher Knabenchor, aber das ging ja nicht als Mädchen. Dann war ich in einem sehr guten anderen Chor, der wiederum in der Nürnberger Oper probte und darüber bekam ich halt diese typischen Kinderrollen, Carmen, Turandot und was es so gibt. Und ich glaube, da ist schon was gelegt worden. Aber als ich dann Callas kennengelernt habe, das war schon so wow. Also es hat mich halt so beeindruckt, was alles möglich ist. Und dieser Ausdruck, also ich glaube, wahrscheinlich, wenn ich überhaupt ein Vorbild je in meinem Leben hatte oder so, war das durchaus Maria Callas. Mhm. Und von daher, und dann gab es auch, so, wie gesagt, so viele Jahre, wo ich wirklich alles gehört habe. Ich habe auch ein ganzes Regal mit Büchern von ihr. Und ich glaube tatsächlich, als ich dann selber so aktiv war oder halt Berufssängerin geworden ist, ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich habe mich jetzt eben auch aufgrund deines Buches total gefreut, da nochmal wieder einzutauchen. Jetzt hat mir witzigerweise am Wochenende noch eine Freundin, lustiger Zufall, diesen Film von Tom Wolfe geschenkt. Den habe ich auch fast schon fertig geguckt und war auch ganz fasziniert, dass es doch auch einiges auch an Filmmaterial gibt, was ich früher gar nicht so mitbekommen habe, außer diesem zweiten Akt Tosca. Und dass ich sie mir noch mehr jetzt vorstellen kann, ja, von daher. Und von daher hatte ich dann total Lust, dein Buch zu lesen.
Ja, das freut mich sehr, natürlich.
Was mich jetzt natürlich interessiert, warum ein weiteres Buch über Maria Callas?
Das Buch heißt ja Kunst und Mythos und natürlich die Dimension des Mythos spielt eine große Rolle. Ich fand es eigentlich notwendig, ein weiteres Buch über Callas zu schreiben, weil einfach so viel Unfug auch über Maria Callas verbreitet worden ist. Günter Grass hat ja mal gesagt, jeder Scheißhaufen werde heute ein Mythos genannt. John F. Kennedy hat es etwas vornehmer formuliert mit der Bemerkung, dass der Mythos der größte Feind der Wahrheit sei, im Unterschied etwa zur Lüge, nicht? Jede Lügen haben bekanntlich kurze Beine, aber Mythen sind sehr, sehr nachhaltig und sind sehr, sehr schwer auszurotten. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Mythen zu hinterfragen, sich genau anzuschauen mit den Möglichkeiten, die wir haben als HistorikerInnen, Quellen zu bewerten, zu vergleichen und zu gucken, wo ist etwas dran und wo nicht. Und dann eben einfach aufgrund dieser Analyse dann eine Neubewertung vorzunehmen. Und dabei hat sich eben doch gezeigt, dass vieles von dem, was über Maria Callas geschrieben wurde, unhaltbar ist.
Und gab es dann sozusagen neue Quellen oder wie bist du da vorgegangen? Weil ich war teilweise auch sehr erstaunt, was du da so präsentieren konntest, was ich eben auch nicht wusste, weil ich, obwohl ich mich ja so intensiv mit ihr beschäftigt habe. Und sind neue Quellen aufgetaucht oder gibt es Menschen, ich meine auch in diesem Tumulfell, den ich erwähnt habe, da war es ja anscheinend auch so, dass Menschen nochmal in ihren privaten, weiß nicht, Archiven nachgeguckt haben und gesagt, hey, ich habe hier doch noch ein Video oder so. Also da sind ja tatsächlich Sachen aufgetaucht.
Ja, Tom Wolfe ist eine sehr wichtige Figur in der Callas-Forschung der letzten Jahre gewesen, weil er eben diese erste Briefausgabe herausgebracht hat, nachdem er wirklich viel um die Welt gefahren ist und das zusammengetragen hat, was zum Teil schon publiziert war, zum Teil aber auch an unterschiedlichsten Orten verstreut und dann eben eine erste Briefausgabe vorgelegt hat und diesen Film auch. Also das sind einerseits wichtige Quellen, auf die wir zurückgreifen können. Es ist, ich habe vor allem in Stanford auch noch gearbeitet. Dort ist ja eine, ja, wahrscheinlich die größte öffentlich zugängliche Privatsammlung von Callas-Material seit einigen Jahren in der Universitätsbibliothek von Stanford zugänglich. Und das ist schon ein sehr umfassendes Material. Wir haben jetzt durch das neue Museum in Athen und andere Dinge Möglichkeiten. Aber es gibt auch viel, was beispielsweise an entlegener Stelle publiziert worden ist, was gerade auch auf die frühen Jahre von Maria Callas, auch noch in der griechischen Zeit, ein neues Licht wirft. Also beispielsweise die auch zum Teil deutschsprachigen Kritiken, die über ihre Opernaufführungen in Athen während der Zeit der deutschen Besatzungsherrschaft erschienen sind, sind sehr, sehr interessante, aussagekräftige Quellen, die natürlich nochmal ein ganz anderes Licht auf die Anfänge ihrer Karriere werfen, weil in den meisten Darstellungen beginnt die Karriere der Maria Callas erst 1947. Aber sie stand schon 1942 als Tosca auf der Bühne der griechischen Nationaloper und das nicht nur einmal, sondern 18 Mal, häufiger als jemals später in ihrer Karriere. Innerhalb einer Spielzeit. Also das sind Dinge, an denen man als Biograf natürlich nicht vorbeigehen kann.
Mhm. Ja, also ich finde auch, dass du da sehr viel zusammengetragen hast und wer auch wirklich da nochmal Klärung möchte für die Fakten, auf jeden Fall dieses Buch lesen. Was glaubst du, macht dieses Faszinosum Callas aus? Ist sie einfach diese riesen Projektionsfläche? Liegt es einzig und allein an ihrer Stimme? Was denkst du?
Ja, es liegt an vielen Dingen. Natürlich ist die Stimme das Zentrum. Diese Stimme ist einzigartig in verschiedener Hinsicht. Sie ist sehr eine Stimme von 3 Oktaven. Es ist eine Stimme, die sowohl das Hochdramatische als auch das Lyrische und das Koloraturfach in sich vereint, die sowohl Sopran und Mezzosopran im Grunde auch alt vereint. Also die insofern die Kategorien, in denen wir gewohnt sind zu denken als SängerInnen, Kategorien eben von Stimmfächern, diese Dimensionen sprengt. Und das ist schon einzigartig. Hinzu kommt natürlich die besondere Vielfalt an Schattierungen, die diese Stimme geboten hat. Im Übrigen nicht nur im positiven Sinne. Man kann das natürlich auch als Defizite auffassen, dass es Brüche in der Stimme gibt, dass es deutlich hörbare Registerübergänge gibt. Maria Callas hat es aber immer verstanden, aus diesen vermeintlichen Schwächen Stärken zu machen und diese Heterogenität, Ambivalenz in der Stimme zum dramatischen Ausdruck einzusetzen als Mittel von Expressivität. Und deswegen ist ihre Stimme ja auch immer so mit so großer Emotionalität und Leidenschaftlichkeit wahrgenommen worden. Mhm. Die Stimme, gut, du hattest nach dem Mythos gefragt, die Stimme ist nur ein Aspekt. Natürlich Projektionsfläche, das Stichwort hast du auch geliefert. Natürlich ist Maria Callas auch eine Inszenierung der Medien gewesen. Ihr Leben und die Geschichten, die sich dann auch um ihre, ja, einerseits ihre Skandale, dann auch ihre Beziehungen rankten und medial aufbereitet worden sind, haben natürlich ein sehr starkes Image geprägt, was bis heute nachwirkt. Die mediale Präsenz ist aber natürlich vor allem durch ihre Aufnahmen ja auch unvergleichlich stark entwickelt. Maria Callas hat auch von mediengeschichtlichen Ereignissen und Zäsuren profitiert. Sie war im Grunde die erste Primadonna der Langspielplatte in Operngesamtaufnahmen. Man muss ja daran denken, dass die Langspielplatte erst um 1949 eingeführt wurde und kurz darauf hat Maria Callas ihren Exklusivvertrag mit dem Ziel, die wichtigsten Opern in dauerhaft gültigen Gesamtaufnahmen in bester Besetzung einzuspielen. Und Maria Callas hatte dort immer die Hauptrolle. Und das war natürlich ein Glücksfall. Insofern ist ihre Karriere auch von vielen durchaus glücklichen Bewegungen getragen. Sie wird zwar häufig als tragische Figur gezeichnet, aber eigentlich hatte sie in ihrer Karriere auch verdammt viel Glück.
Das heißt, du würdest sagen, das ist auch eine Sängerin, die mit das größte Oeuvre hat an Einspielungen oder Gesamteinspielungen?
Numerisch wahrscheinlich nicht. Es gibt einfach sehr, sehr viele Aufnahmen, die numerisch deshalb nicht, weil sie auch nicht so viele Rollen gesungen hat. Andere Sängerinnen haben wesentlich mehr Partien gesungen, hatten auch eine längere Karriere als sie. Aber sie konnte gerade in den 50er Jahren eben sehr, sehr viele Studioaufnahmen nacheinander von vollständigen Opern einspielen in herausragenden Besetzungen, eben auch in den kleineren Rollen und mit großen Dirigenten und hervorragenden Orchestern. Und diese Werke sind natürlich ein bleibendes Vermächtnis, das für heutige Sängerinnen immer noch eine Herausforderung ist und in einigen Partien sicher auch nicht zu übertreffen sein wird.
Mir ist auch durch dein Buch bewusst geworden, das, was du sagtest, dass sie tatsächlich nur noch Opern dann gesungen hat, wo es quasi nur eine wichtige Sopranrolle gibt. Also, dass sie damit eben auch ihr Assoluta-Dasein wirklich untermauert hat. Das habe ich früher so nicht so wahrgenommen, aber dann dachte ich, ja klar, das ist so. Und auch spannend fand ich den Aspekt, dass man sie ja mit Renata De Baldi so als Rivalinnen und du dann auch schreibst, eigentlich wie gut die miteinander befreundet waren. Also dass das auch vor allem so ein Medienhype ist. Also ja, das sind interessante Bausteine, die dann ein Bild in der Öffentlichkeit ergeben.
ja, wie gut sie miteinander befreundet waren. In bestimmten Phasen ihrer Karrieren hatten sie miteinander zu tun. Aber natürlich ist das auch ein Bild medialer Inszenierung. Im Grunde ist das auch ein sehr frauenfeindliches Bild, weil man immer wieder diese Vorstellung einer Rivalität zwischen zwei Sängerinnen, das wird immer nur bei Frauen konstruiert. Dabei sind Frauen in der Regel viel umgänglicher als Männer und weniger aggressiv. Aber jeder weiß um die Eitelkeit von Tenören beispielsweise. Es wird aber nicht in der Weise problematisiert. Aber wenn man da zwei große Primadonnen hat, dann wird sofort eine Rivalität herbeigeredet und dann ist das aus den Köpfen auch schwer wegzubekommen. Natürlich besteht zwischen Renata Tebaldi und Maria Callas eine gewisse Polarität, die dann auch mit den Bildern von Engel und Tigerin zugespitzt wurde. Also die Stimmen sind sehr unterschiedlich. Mhm. Renata Tebaldi hat eine wunderschöne Stimme und hat eben gerade diese bruchlose Beherrschung auch von Registerübergängen, die Maria Callas eben nicht so hatte. Aber Schönheit der Stimme auf der einen Seite, Tebaldi, und Leidenschaftlichkeit, Expressivität, Ausdruck, Rollengestaltung bei Maria Callas, das sind ja auch andere Schwerpunktsetzungen und Akzentuierungen, die eben solche großen Sängerinnen dann eben ja auf ihre Weise unverwechselbar und einzigartig machen.
Irgendwie hat Maria Callas auch so alle Archetypen der Frau in sich, finde ich, ne? Also so auf der Bühne, die Heiligen und dann die ein bisschen eben mehr wie Tiger oder wie eine Hexe oder so sind. Und auch nochmal zu dieser Projektionsfläche, was ich mich auch immer wieder gefragt habe, ist dieses, auch mit den Skandalen, warum man so streng mit ihr war, weil ich natürlich so als Sängerin, ne, auch so die Sache zum Beispiel in Rom, ich kann das total nachvollziehen. Es gibt einen Punkt als Sängerin, wenn man kann mit gewissen Erkältungen singen, ja. Aber wenn es dann wirklich an den Stimmlippen selber sitzt, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Und das ist für mich so unvorstellbar, warum man da so grausam mit ihr war. Und ich kenne sowas, man kennt sowas, also ich weiß nicht. Ich weiß sowas nichts von irgendwelchen anderen Sängerinnen, die so abgestraft wurden, weil sie vielleicht irgendwo mal nicht singen konnten.
Ja, im Grunde hat Maria Callas hier auch vieles erkämpft, von denen heutige Sängerinnen profitieren. Damals dieser Skandal in der Oper Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten. Natürlich, es gab damals keinen Ersatz für Norma. Das heißt, die Oper Rom hätte natürlich heute, wie es üblich ist, wenn man eine Vorstellung plant, dann hat man immer eine Zweitbesetzung und die kann dann einspringen. Es gab aber keine Zweitbesetzung und all diese hohen Herrschaften sind natürlich nur in die Oper gegangen, um Maria Callas zu hören. Und natürlich die Stimme an sich, der ist das egal, ob der Staatspräsident da sitzt oder wer auch immer. Wenn die Stimme nicht kann, dann kann sie nicht. Punkt. Das ist das Banalste von der Welt. Maria Callas war krank. Es ist medizinisch eindeutig begutachtet worden. Und jeder würde heute sagen, selbstverständlich. Damals war es eben ein Riesenskandal. Und insofern müssen alle im Grunde ihr dankbar sein dafür, dass sie diesen Skandal ausgefochten und ausgehalten hat, weil heute würde so etwas nicht mehr passieren. Es gibt immer ein Backup. Und wenn mal eine Vorstellung abgebrochen werden muss, dann ist es eben so. Punkt.
Also du meinst wirklich, dass da so eine Veränderung eingetreten ist? Weil ich meine, beim Sportler erwartet ja auch keiner, dass jemand, keine Ahnung, mit einem kaputten Knie noch irgendwas macht. Also manchmal machen es Sportler, weil sie sich irgendwie noch zutrauen, aber da wird ja keiner, ich sage jetzt, gezwungen oder so.
Nein, da ist man heute natürlich zu Recht auch viel, viel vorsichtiger. Aber es ist interessant, jetzt wo du das ansprichst, natürlich, es fallen einem dann aus der Sportgeschichte vielleicht auch Beispiele aus den 50er Jahren ein, wo dann der Torwart, ich bin jetzt da in der Materie nicht drin, aber ich habe da im Hinterkopf noch irgend so eine Geschichte, dass ein legendärer Torwart noch irgendwie mit gebrochenem Bein das Spiel bis zum Ende durchgestanden hat. Vielleicht hat man in dieser Zeit da einfach noch andere Erwartungen und Verhältnisse gehabt und man ist eben heute viel, viel vorsichtiger, aber auch empathischer und Gesundheit spielt eine viel größere Rolle.
Ja, oder dass man es zumindest, also wie gesagt, wenn man an einem bestimmten Punkt ist, das kann ich ja auch für alle Sänger sagen, dann geht es halt nicht eben, weiter, genau. Egal wie sehr man will. Aber klar gibt es manchmal auch noch Situationen, wo man ein gewisses Spiel hat und wenn ich jetzt als wir die Bundesliga gewonnen haben, da war das ja, glaube ich, Schweinsteiger, der auch irgendwie im Spiel was abgekriegt hat. Aber der hat sich ja dann noch bis zum Schluss durch und das war auch gut. Aber das war ja dann seine Entscheidung. Also er hätte,
du meinst das WM-Finale in der Verlängerung gegen Argentinien?
Genau, aber ich glaube, er hätte ja auch rausgehen können. Auch da hätte ihm das jetzt keiner in dem Sinn übel genommen. Aber er hat dann halt gesagt, okay, die 20 Minuten schaffe ich irgendwie noch. Ne? Und das ist ja was ganz anderes, ob ich noch das Gefühl habe, ich kann es irgendwie noch entscheiden oder auch nach meinem Gefühl gehen, kriege ich da noch was hin oder sage ich, nee, das wird so unerträglich für alle Beteiligten. Das lassen wir mal lieber.
Ja, ganz genau. Zumal, ich meine, Norma, sie steht dann im Mittelpunkt und von ihrer Stimme hängt das ganze Stück ab. Und wenn sie eben nicht singen kann, dann ist die Show vorbei. Während ein Schweinsteiger da irgendwie im WM-Finale, der kann da auch rumhumpeln und seine Leute anfeuern, aber darauf kommt es dann letztlich nicht an. Aber der Vergleich ist natürlich jetzt ein bisschen schräg.
Ja. Aber warum glaubst du trotzdem, war man mit ihr irgendwie so streng? Ist das dann auch wieder diese Projektionsfläche oder ist das dann auch so, dass, ich weiß nicht, Menschen ja auch dazu neigen, sich einerseits zu freuen, wenn jemand aufsteigt, aber scheinbar gibt es ja auch Menschen, die sich freuen, wenn jemand wieder auf die Schnauze fällt?
Das gibt es sicherlich auch. Also bei Maria Callas kommen natürlich viele Dinge zusammen. Dieser große mediale Gegenwind setzte ja ein mit ihrem ersten Auftreten an der Metropolitan Opera, mit diesem riesigen Beitrag, der dann eben auch ihr Privatleben durchleuchtete, was damals noch nicht mit großen Liebesaffären oder Ähnlichem verknüpft war, sondern eben mit der Beziehung zu ihrer Mutter. Und da wurde sie eben als grausame Egozentrikerin dargestellt, die ihre arme Mutter sozusagen nicht unterstützt, obwohl sie bedürftig ist. Und da wurde natürlich ein empfindlicher Nerv getroffen. Zum einen, weil Maria Callas als konservativ, werteorientierter Mensch persönlich davon sehr betroffen war. Andererseits, weil natürlich die Öffentlichkeit der 50er Jahre in den Vereinigten Staaten, aber dann erst recht in Italien, für die natürlich solche Werte wie Familie heilig sind, sofort das alles verinnerlicht haben. Aber der Hintergrund ist natürlich eine wirklich sehr problematische Mutter-Tochter-Beziehung, die natürlich nicht ansatzweise in einer solchen medialen Berichterstattung eingefangen werden kann. Und dann kamen eben diese Absagen, die sich häuften, die alle medizinisch einwandfrei nachvollziehbar sind, die aber vermutlich auch damals schon mit der einsetzenden Dermatomyositis, also ihrer schweren Erkrankung, in Verbindung gebracht werden können, die ja dann auch diesen allmählichen stimmlichen Niedergang beschleunigt hat, sodass sie da also an mehreren Fronten gleichzeitig angegangen worden ist. Und Maria Callas war auch immer eine Kämpferin. Und sie hat natürlich gegen all diese Widerstände angekämpft. Und ich glaube, diese Vorstellung einer tragischen Figur ist vielleicht nicht ganz richtig, aber sie war eine Kämpfernatur. Und das spürt man eben doch. Das wird auch dann immer angestrengter, alles, was sie macht. Und das wird eben auch in der Stimme deutlich, diese Anstrengung, mit der sie buchstäblich zu kämpfen hatte.
Und gleichzeitig hat man da wahrscheinlich dann immer mitgefiebert oder die Fans, die dann trotzdem hinwollten und gehofft haben, kann sie singen. Findest du, dass Callas nur in ihre Zeit gepasst hat oder hätte oder könnte es auch, keine Ahnung, heutzutage eine Callas geben?
Naja, also vieles an ihr war sehr modern und ist auch heute noch modern. Also eine starke Frau, die sich durchsetzt, die sich behauptet in einer damals noch viel stärker als heute ja männlich dominierten Welt. Das finde ich weiterhin ein Vorbild und das kann man weiterhin natürlich sehen, ganz abgesehen natürlich von den künstlerischen Leistungen, die weiter vorbildlich sind. Warum es heute keine Maria Callas in der Form mehr geben kann, hängt einfach damit zusammen, aus meiner Sicht, dass die Kunstform Oper heute gar nicht mehr diese Bedeutung hat und auch die klassische Musik insgesamt Egal ob neue Musik oder klassische Musik oder alte Musik. Es ist einfach nur noch ein relativ geringer Prozentsatz der Bevölkerung, der sich dafür interessiert. Das heißt, als Medienphänomen, wir haben natürlich große weibliche Superstars, Sängerinnen, zum Beispiel in den 90er Jahren Madonna oder jetzt Taylor Swift, die eine vergleichbare mediale Aufmerksamkeit erfahren und auch wirklich Megastars sind. Aber es wäre auch unvorstellbar, heute einen Opern-Superstar zu haben, der diese Aufmerksamkeit erreicht, weil sich einfach niemand mehr für Oper interessiert oder nicht mehr hinreichend viele Leute dafür interessieren. Und das ist natürlich sehr bedauerlich. Wir kennen ja die Zahlen des Klassikmarktes, des sogenannten Klassikmarktes, da sind ja heute nur noch ein paar Prozent der Bevölkerung, die da wirklich aktiv partizipieren, und das war früher eben deutlich mehr.
Wobei ich glaube, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie eine der größten Influencerinnen sein können. Also ich glaube, dass sie mit den Social Medias durchaus Spaß hätte, da irgendwie lustige Sachen zu posten oder so.
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube, dass ein Problem in ihrer medialen Selbstdarstellung eben war. Damals gab es keine Influencer, es gab keine Social Media. Und sie hatte ja nicht mal irgendeine Art von PR-Beratung. Und deswegen hat sie da auch viele gravierende Fehler gemacht in der Öffentlichkeit. Ihr Manager und Ehemann Meneghini war in dieser Hinsicht, muss man sagen, eigentlich ein Vollpfosten. Der sprach sehr schlecht Englisch, der konnte mit den Medien gar nicht umgehen. Das heißt, sie hat es im Grunde selbst dann auch Stellungnahmen verfasst und in den Interviews nicht immer sehr glücklich agiert. Und hat damit im Grunde so viele Angriffsflächen auch geboten. Heute würde man sie viel mehr abschirmen. Da wäre eine Pressesprecherin, ein Pressesprecher würde alle Fragen beantworten und würde da ein viel besseres Krisenmanagement betreiben. Sie war damals noch ziemlich auf sich selbst gestellt. Deswegen weiß ich nicht, wie sie jetzt heute als Influencerin agieren würde. Das würde sie natürlich heute auch nicht selbst machen, sondern würden Leute für sie übernehmen. Und das könnte man natürlich dann viel geschickter und professioneller auch angehen.
Mir hat auch das letzte Kapitel in deinem Buch sehr gut gefallen, wo du auch so sprichst, eben was ist heutzutage mit ihr oder wie macht sie sich jetzt auch auf dem Streaming-Markt? Wie steht Maria Callas heute da?
Naja, da muss man ja sagen, sie war ja kompromisslos in ihrem Wesen, und sie hat nie künstlerische Kompromisse gemacht, und sie hat zum Beispiel auch nie irgendwie sowas wie Crossover Weihnachtslieder oder Canzone oder so etwas eingespielt, was ja andere Sängerinnen, selbst Caruso, nicht der erste Superstar der Schallplattengeschichte, der hat schon jede Menge neapolitanische Volkslieder eingespielt, sein sogenannter Nachfolger Gigli noch mehr und Pavarotti und wie sie alle heißen, Pavarotti Weihnachtslieder in sämtlichen Sprachen. Maria Callas hat das nicht gemacht, sondern sie hat nur wirklich ihr Repertoire gesungen. Nur Klassik in Reinform. Also das ist heute, aus heutiger Sicht, eigentlich, würde man sagen, zu wenig für diese große Präsenz. Deswegen, da ihr Repertoire ja auch nicht übermäßig groß ist an Rollen, die sie gesungen hat, zum Teil sind diese Rollen auch recht speziell. Also Medea, Vestalin, Alceste und so weiter, das hört man auch nicht jeden Tag Amida. Haben wir nicht diese Bandbreite, die eben andere große Interpreten der Schallplattengeschichte, wenn wir jetzt nicht nur an Sängerinnen denken oder an Sänger, sondern beispielsweise Pianisten, Dirigenten und so weiter, sich anschaut, was Karajan alles eingespielt hat, was Lang alles einspielt und noch einspielen wird. Das sind dann vielleicht doch irgendwann andere Dimensionen, sodass man befürchten muss, dass Maria Callas langsam in die Defensive geraten wird.
Okay. Also ja, wie du sagtest, für die damalige Zeit unglaublich, weil sie eben wahrscheinlich der erste weibliche Superstar war bei den Platten, aber jetzt ist so viel anderes noch gekommen und entstanden. Aber gleichzeitig finde ich es faszinierend, dass es ja immer wieder Neueditionen gibt oder man immer wieder guckt, kann man da technisch noch was rausholen, oder auch in dem Film von Tom Wolf, den wir schon erwähnt haben, da sind ja die Szenen, ich vermute, die sind auch irgendwie nachbearbeitet, weil die zum Teil ja in Farbe sind und nicht mehr schwarz-weiß.
Ja, das ist dieses berühmte Konzert in Paris 1959, was jetzt auch im Kino ich glaube, am 2. Dezember Kinostart haben wird. Also das ist diese interessante Fassung natürlich, dass wir jetzt auch mehr Bilder haben. Übrigens, wenn man Bilder von Maria Callas, filmische Bilder, haben will, dann muss man sich tatsächlich den Medea-Film von Pasolini anschauen, wo es ja wirklich close-up, wo man wirklich sehr, sehr nah an die Haut buchstäblich herankommt und sehr viel von ihr sieht, was man sonst nirgends sieht. Natürlich gerade diese Aufnahmen haben natürlich Bestand und werden technisch immer wieder neu aufgelegt, und bestimmte Arien wird man immer von Callas hören, auch Arien, die sie gar nicht auf der Bühne gesungen hat. Also es ist ja fast schon eine Ironie, dass man ständig O mio babbino caro von Maria Callas um die Ohren gehauen bekommt, obwohl sie natürlich Gianni Schicchi auf der Bühne nie gesungen hat, wie sie überhaupt eine Distanz zu Puccini hatte, vor allem auch, weil die meisten dieser Partien sie gar nicht übermäßig gefordert hätten. Tosca ist natürlich da ein Sonderfall, aber eine Mimi in La Bohème, das hat sie natürlich wunderbar auf der Schallplatte eingespielt, aber man braucht keine Maria Callas, um diese Rolle zu singen. Das können hunderte andere Sopranistinnen auch sehr gut machen.
Ja, aber es klingt ja trotzdem so, dass zumindest bestimmte Menschen sich weiterhin mit ihr beschäftigen werden.
Auf jeden Fall, natürlich.
Und
natürlich.
Du hast ja auch, ich weiß jetzt gar nicht genau wann, mal einen Kurs gemacht mit deinen Studierenden hier, also mit SängerInnen und Musikwissenschaftlern, auch über Maria Callas.
Und, ja, das und war sehr...
Genau,
sehr,
wie war das und was haben die so für Fragen gehabt oder was hat die besonders fasziniert an Maria Callas?
Ja, das war eine großartige Erfahrung, weil man natürlich, gerade wenn man mit Sängerinnen und Sängern diskutiert über Stimmen, auch eben ganz unterschiedliche Beobachtungen dann zusammentragen kann. Und wir haben eben, es war eigentlich ein musikwissenschaftliches Seminar, im Grunde wie klassisch angelegt, Leben und Werk sozusagen. Mhm. Aber wir haben eben sehr viele Stimmvergleiche gemacht. Wir haben eben auch in dem Seminar dann mit Tonträgeranalysen gearbeitet, haben beispielsweise den Sonic Visualizer viel eingesetzt, um dann bestimmte Aufnahmen, sowohl ein und dieselbe Aufnahme in unterschiedlichen technischen Bearbeitungen, als auch dasselbe Stück zu unterschiedlicher Zeit von Maria Callas aufgenommen, was weiß ich, Norma Castadiva, in verschiedenen Fassungen. Und dann natürlich auch Vergleiche mit den Aufnahmen anderer Sängerinnen derselben Partien. Und wenn man das sich einfach mal auch visualisiert, über die Sonic Visualizer kann ja die Frequenzanalyse sehr schön grafisch dann anschaulich machen, dann sieht man natürlich auch sehr genau, was man im Grunde auch hören kann natürlich, wie die stimmliche Entwicklung und dann auch der stimmliche Niedergang sich vollzogen haben, also dass dann beispielsweise das Vibrato ab den späten 50er Jahren völlig aus dem Ruder läuft und dass eben auch die Intonation sehr problematisch ist. Sie hat ja immer die Einsatztöne so angeschliffen und das wird dann auch immer größer sozusagen. Und ja, das ist, wenn man das in dieser analytischen Detailschärfe dann sieht, auch tragisch, aber man hört es natürlich im Grunde auch. Also das war aber interessant, das alles mit den Sängerinnen auch zu diskutieren, die natürlich dann auch ihre eigenen Erfahrungen mit eingebracht haben, und mich hat es persönlich auch sehr berührt, dass wirklich mehrere Sängerinnen, auch ähnlich wie du gesagt hast, die Entscheidung, überhaupt Sängerin werden zu wollen, wesentlich geprägt war einfach von diesem Erlebnis Maria Callas, das sie schon früh in ihrer Entwicklung hatten und sie dann nicht mehr losgelassen hat. Das fand ich eigentlich für mich die schönste das schönste Erlebnis an dem ganzen Seminar, zu sehen, ja, diese Frau hat heute noch wirklich auch jungen Leuten jede Menge zu sagen und sie ist weiterhin ein Vorbild.
Auf jeden Fall. Also ich kann auch nur noch mal sagen, auch ich jetzt eben in dem Tom Wolf noch mal, ich glaube, das war diese Castadiva, und ich fand schon, dass die Kamera ziemlich nah dran war und auch zu sehen, wie entspannt sie singt. Also ich jetzt so technisch, ne, keine Ahnung, Kiefer und so, alles total entspannt. Da gibt es auch andere Sachen. Und ich fand auch, wie sie... atmet sehr, sehr besonders. Also, dass sie wirklich alles nutzt. Auch da war sie ja schon sehr schlank. Und trotzdem hat es so eine Mühelosigkeit. Also es ist so, es hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und ich kann auch immer wieder sagen, auch wenn man so die Sachen, die mehr Koloratur haben, also keine Ahnung, auch ihre, sie hat ja auch mal die Juliette gesungen, Je veux vivre, und liegt hier auch, dass sie halt jemand ist, der immer auf dem Vokal bleibt. Also es gibt so viele SängerInnen, die dann da irgendwie so ein bisschen variieren, sage ich jetzt mal. Und das fand ich schon, also ja, also ich glaube, dass man immer was von ihr lernen kann, ja. Ja, wir sind tatsächlich am Schluss unseres schönen Interviews angelangt. Und vielleicht kannst du noch uns sagen, was können wir von Maria Callas lernen oder was können tatsächlich auch junge, angehende KünstlerInnen, SängerInnen von ihr lernen?
Ja, neben dem bereits genannten würde ich auch auf ihre, ja auch einfach auf ihre Arbeitsdisziplin hinweisen. Sie war wirklich, sie hat sich ihre Karriere wirklich hart erarbeitet. Sie ist im Konservatorium morgens als Erste hingekommen und ist bis spätabends geblieben, hat sich alle anderen Mitschülerinnen, Sängerinnen und Sänger auch angehört, auch um aus deren Fehlern etwas zu lernen. Es wurde immer berichtet, dass sie als Erste auf den Proben war, dass sie auch die Partien der anderen besser konnte als diejenigen, die das eigentlich singen sollten. Und da hat es ja auch manchmal dann auch Auseinandersetzungen gegeben, dass wirklich die Tenöre einfach ihre Partien nicht beherrscht haben und auf den Südamerika-Tourneen gibt es da wirklich lustige Anekdoten dazu. Also diese wirklich Professionalität im Umgang mit den Notentexten, mit der Ausbildung der Gesangstechnik, da kann man von ihr auch ganz, ganz viel lernen.
Das glaube ich auch. Was mich auch immer sehr beeindruckt hat, fällt mir gerade noch ein, ist die, sie war ja wohl ja auch sehr, ich glaube, kurzsichtig.
Extrem kurzsichtig,
und hat ja trotzdem auf der Bühne gesungen, ist da ihre Schritte gegangen, die sie natürlich auch alle mit irgendwie in sich abgespeichert hat. Ich glaube, ein einziges Mal ist sie, glaube ich, im Orchester gerade gelandet, oder? Aber das finde ich so bewundernswert, eigentlich so wenig zu sehen und trotzdem so souverän zu spielen. Und ich habe mich auch oft gefragt, ob sie wirklich den Dirigenten noch gesehen hat oder ob sie wirklich aus sich heraus dann gesungen hat, was aber für mich halt auch wieder so zeigt, wie unglaublich sie einfach war. Also, dass sie auch mit diesem, was ja für manche auch ein Hindernis hätte sein können und sagt, ja, mache ich auf keinen Fall Oper, dass sie das ja trotzdem gemacht hat.
Ja, auch da kann man sagen, sie hat im Grunde aus ihren Schwächen Stärken gemacht. Also hier in dem Fall die Sehschwäche, die natürlich enorm unterstützt hat, dass sie eben ihre Partien sofort auswendig beherrscht hat und eben auch das beherrschen musste, was alle anderen machen, damit es dazu keine Kollisionen auf der Bühne kommt. Es ist schwer vorstellbar, wie sie jetzt heute mit manchen Zumutungen vielleicht des Regietheaters umgegangen wäre. Da hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, hör mal her, das kann ich nicht machen, weil ich sehe zu wenig. Das hat sie übrigens damals auch schon hin und wieder gesagt. Schon bei ihrer allerersten Medea muss es ziemlich heiß hergegangen sein, als der Regisseur sehr konkrete Vorstellungen gesagt hat und Maria Callas gesagt hat, nee, das mache ich nicht, ich bin kurzsichtig, ich stelle mich einfach in die Mitte und alle anderen, ihr stellt euch um mich herum und dann läuft das schon von alleine. Was aber auch wieder ein schönes Beispiel dafür ist, wie selbstbewusst sie da auch auftreten konnte und ihre Vorstellung durchgesetzt hat.
Also ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und wir werden alle Informationen über dich und das Buch natürlich in die Shownotes packen.
Ja, ich danke dir, hat viel Spaß gemacht. Bis bald.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.